In Christus als Gemeinde, als Beauftragte, das ist die Frage in dieser Predigtreihe, die ja nun schon eine ganze Zeit lang läuft und noch weiter laufen wird. Also es geht um unsere Identität. Was macht uns eigentlich als Kirche, als Gemeinde aus? Und da ist ganz entscheidend jetzt heute das Thema Atem durch Gebet. Wir haben schon einige Gedanken dazu gehört. John Henry Newman hat den bekannten Satz gesagt, Gebet ist das Atemholen der Seele. Ohne Gebet geht es nicht, weder in deinem privaten Leben noch im Leben der Gemeinde. Ohne Gebet wirst du absterben, wirst du einfach Luftnot bekommen und irgendwann wird dein Mund verschlossen sein, dein Herz und deine Seele verschlossen sein. Es gibt aber noch ein anderes Zitat von jemand aus unserer Gemeinde, von der Sané, die hat in der letzten Woche gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht, dass ich das zeige, ohne Essen kann ich leben, ohne Beten nicht. Na, mal sehen, wie lange du es ohne Essen durchhältst. Aber es ist natürlich richtig, auch ohne Gebet, ohne Beten stirbt geistliches Leben. Insofern ist der Satz schon sehr wohl richtig. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, also da entsteht die erste Gemeinde nach dem Pfingsterlebnis. Und von der ersten Gemeinde, das waren schon über 5000 Leute, da heißt es dann, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier Säulen einer Gemeinde, auch unserer Gemeinde. Nimm mal eine Säule weg. Eine Gemeinde ohne Lehre ist nur leer. Eine Gemeinde ohne Gemeinschaft ist tot. Eine Gemeinde ohne Brotbrechen und dass wir uns nicht, also Abendmahl, ohne dass wir uns ständig an das Opfer Jesu Christi erinnern und an seine Auferstehung, ist genauso tot. Sie wird zum Verein und eine Gemeinde, in der nicht gebetet wird, weder zu Hause noch in der Gemeinde, können wir uns nicht vorstellen, denn das ist der heiße Draht zu Gott, das große Vorrecht, das wir haben, mit unserem Herrn beten zu können. Also ganz deutlich, unsere Identität als Gemeinde liegt auch darauf, wie beten wir. Und nun beten wir alle zu Hause. Zum Beispiel schreibt Paulus im ersten Timotheusbrief, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, also nicht nur dich als Einzelnen, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, schreibt er, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Da steht dann auch noch drin, für Könige, für den Bürgermeister beten und so weiter. Also Gebet hat eine Ausrichtung, eine Zielsetzung. Nicht nur Herr, schenkt, dass es mir heute gut geht, dass meine Kopfschmerzen weggehen und schenkt, dass meine Tochter nicht so langes Fieber hat. Also alles, was so in unserer kleinen Welt uns bewegt und wir selbstverständlich Tag für Tag auch vor Gott tragen können, sondern das Gebet der Gemeinde hat eine klare Zielsetzung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen also ganz stark als Gemeinde auch für diese Welt beten und für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Verwandten, für alle, auf die wir irgendwie Zugriff haben. Ganz wichtig, das ist der Auftrag der Gemeinde, der Kirche. Und das sollten wir nicht vergessen. Und jetzt gehen wir weiter zu einem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und darum soll es jetzt gehen. Das Vaterunser. Und das kennen wir alle. Und das Vaterunser ist ein universales Gebet. Stellt euch mal vor, es wird seit 2000 Jahren von Christen aller verschiedenen Richtungen und Denominationen gebetet. Egal, wie wir uns nennen und wo wir auch Unterschiede haben in der Lehre, in der Verkündigung. Wir beten in der Regel alle, nicht in der Regel, alle beten sie das Vaterunser. Und das hat Jesus so gewollt. Und er erinnert uns an 8 Bitten, 8 Dinge, die wir beachten sollen in diesem Gebet, die wir wahrscheinlich in unserem normalen Gebetsleben, wenn wir es denn haben, ein Gebetsleben, vergessen würden. Wir sind so egoistisch drauf, dass wir in den seltensten Fällen die Bitten im Vaterunser zu unserem Alltagsgebet machen. Sondern Jesus hat ein Gebet gegeben, damit wir Dinge beten, die Gott wichtig sind. Neben dem, was uns wichtig ist. Dass wir das niemals vergessen. Und wenn wir dieses Gebet jetzt lesen, dann merkt ihr tatsächlich, das hat etwas zu tun mit dem Willen Gottes und nicht so sehr mit unserem Willen. Und deswegen möchte Gott, dass wir dieses Gebet oft sprechen und damit den Willen Gottes tun. Darum sollt ihr so beten, nicht plappern wie die Heiden, sondern unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Matthäus Evangelium Kapitel 6, 9 bis 13. Das ist das eigentliche Gebet. Und wir wollen jetzt versuchen, einmal den Blickwinkel zu ändern und nicht gucken, was ist das Anliegen, sondern wie kommen wir als Einzelne und als Gemeinde denn vor Gott, um diese 8 verschiedenen Dinge zu beten. Also das ist ein anderer Blickwinkel. Ihr seht an den Wänden diese 8 Dinge. Ich werde gleich einladen zu einer Gebetszeit während des Lobpreises. Und da könnt ihr zu diesen Stationen hingehen, hier im Flur, oder auch nur hinschauen oder aufstehen oder nicht. Und wir können diesen Blickwinkel mal wahrnehmen. Ich komme in einer bestimmten Haltung zu meinem Gott. Das ist das Vorrecht der Gemeinde, unsere Identität, unsere Haltung. Schauen wir mal ins Einzelne. Wie beten wir als Jünger und als Gemeinde? Wir beten als erstens als Söhne und als Töchter unseres Gottes. Wir beten unser Vater. Gott lässt sich niemals von dir vereinnahmen und auch nicht von mir. Gott ist nicht mein Privatbesitz, sondern er ist unser Vater. Er ist Vater aller Kinder Gottes, aller Söhne und Töchter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wir sollen uns das bewusst machen, dass wir das Riesenvorrecht haben, als Söhne und Töchter beten zu dürfen. Jesus fordert seine Jünger hier auf, Gott als Vater anzusprechen. Also bin ich das Kind, das zu seinem Vater spricht. Das ist die Blickrichtung. Bist du stolz darauf, ein Kind des Vaters zu sein? Ist das deine Erfahrung? Danke, Papa. Danke, Vater im Himmel, dass ich mit dir reden darf. Und ist das nicht unangemessen, so von Gott zu reden? Was Jesus hier lehrt, ist absolut neu gewesen. Gott als Vater darzustellen. Die Juden haben zu Adonai gebetet, zum Herr und Meister. Sie haben ihn Jahwe genannt. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Er war der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Das konnten sie noch erkennen, aber Gott als Vater zu bezeichnen, das war ein Hammer und das war vollständig neu für sie. Er, der Schöpfergott, der alles geschaffen hat, diesen gewaltigen Gott darf ich als Sohn und als Tochter anbeten, vor sein Angesicht treten. Also es geht nicht nur unser Vater im Himmel, sondern ich darf zu dir kommen und darf zu dir sagen, Vater. Ich finde das unglaublich Gott. Ich bin mächtig, unglaublich gut. Ich bin mächtig stolz darauf, den Gott Himmels und der Erden als meinen persönlichen Vater bezeichnen zu dürfen, mit ihm reden zu dürfen, ihn so benennen zu dürfen. Und ich bin unglaublich stolz darauf, das mit der Gemeinde tun zu dürfen. Denn jeder, der Sohn und Tochter ist, betet zu dem gleichen Papa im Himmel. Und deswegen schließt sich in der Gemeinde so vieles aus, weil wir alle zu einer Familie Gottes gehören. Ich finde das ganz wunderbar. Nun können manche sagen, wenn ich an meinen irdischen Vater denke, na dann gute Nacht. Und wenn du das überträgst auf Gott, dann kriegst du so ein ganz ungutes Gefühl im Kopf. Warum ist das so? Man kann merkwürdige Gedanken haben, weil wir unseren eigenen leiblichen Vater manchmal liebevoll erlebt haben, aber manchmal auch brutal. Versager, Alkoholiker, abwesend, Abhauer. Viele haben ihren Vater so erlebt. Und darum müssen wir in der Bibel lesen und das Vaterherz Gottes kennenlernen, damit wir nicht unsere irdischen Bilder automatisch fälschlicherweise auf Gott übertragen. Er ist über alle Maßen barmherzig, geduldig, gnädig, sagt uns das Wort Gottes. Er ist immer liebevoll, er ist niemals brutal, er ist kein Versager und er ist kein Abhauer. Er ist immer anwesend, kein Abhauer. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Gott, auf den du dich verlassen kannst in Jesus Christus. Und weil Gott ein liebevoller Vater ist, darum passt zum Thema Gebet alles Schwafeln nicht. Auch was habe ich in meiner Kindheit in Gebetsgemeinschaften, in der Gemeinde gehört? Ältere Brüder waren es meistens. Du Herrgott, du großer Gott, der du über den Himmeln thronst. Und dann wurde irgendeine Gebetssprache aufgestellt, dass einem ganz übel wurde als junger Mensch. Gott braucht das nicht. Gott braucht einen ganz normalen Umgang. Sprich mit deinem ganz normalen Tonfall. So wie du mit deiner Freundin und deinem Freund sprichst, so sprichst du auch mit deinem Vater im Himmel. Gott langweilen unsere großen Gesten. Gott langweilen auch manche rituell vorgetragenen, abgelesenen Gebete. Sondern sprich mit ihm, so wie Gott dir den Schnabel gegeben hat. Du darfst als Sohn und als Tochter zu deinem Gott treten im Gebet. Was für ein Vorrecht. Ein zweiter Gedanke, wie beten wir? Nun, wir beten als Anbeter, geheiligt werde dein Name. Wenn nicht wir beten, wer soll dann Gott den Lobpreis geben? Haben wir gerade von Micha gehört, die vielen. Wer soll hier vor dem Thron stehen, vor dem Kreuz stehen und Gott anbeten für das, was er ist? Wenn nicht wir. Wir, die wir seine Söhne und Töchter sind und seinen heiligen Namen kennen. Jesus. Wenn nicht wir, die wissen, dass Gott absolut heilig ist. Wenn wir das nicht mit ganzem Herzen tun, dann stimmt irgendetwas nicht. Nun ist es schwer, immer alles gleich mit ganzem Herzen zu tun. Aber lasst uns das gleich mal einüben nach der Predigt. Und betet Gott an seinen heiligen Namen. Gebt ihm die Ehre für das, was er ist. Und macht ihm damit große Freude. Wir beten auch als Nachfolger des Königs. Dein Reich komme. Wir sind Nachfolger des Königs, dessen Reich gebaut wird und dann in Herrlichkeit erscheinen wird. Und die Frage ist, willst du ein Nachfolger des Königs sein? Ist das wirklich dein Wunsch, dass das Reich Gottes anbricht? Das wird das Angesicht dieser Erde komplett verändern, zu 100% umdrehen, wenn der Herr kommt und wenn er jetzt schon Gestalt gewinnt, das Böse wegnehmen. Schaut euch die Nachrichten und die Tageszeitung an. Es ist zum Übelwerden. Wenn der König kommt, wird sich alles verändern. Und wir dürfen jetzt schon als Nachfolger des Königs beten, dein Reich komme, Herr, mach du diese Erde zu etwas Gutem. Schenk, dass all das, was uns kaputt macht, zerstörerisch endlich aufhört, dass wir dich erkennen und dass diese Welt dich anbetet. Davon steht auch so viel im Alten Testament. Willst du ein Nachfolger des Königs sein? Dann musst du zwei Dinge beachten. Drei Dinge. Bist du ein fetter Mensch? Fett, nicht im Sinne von dick, sondern fett im Sinne von F-A-T. Das sind drei englische Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen. Bist du faithful, available und teachable? Bist du treu? Bist du verfügbar und bist du lernbereit? Dann bist du ein Nachfolger des Königs. Dann kannst du beten, Herr, dein Reich komme, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte dir treu nachfolgen. Ich möchte faithful sein. Ich möchte dir verfügbar sein. Was nutzt ein Nachfolger eines Königs, wenn er nicht verfügbar ist? Wenn der König seine Soldaten hinschickt oder irgendwas tut, um diese Welt zu verändern und du sagst, nee, ich bin gar nicht verfügbar. Ich habe so viel zu tun mit Haus und Hof. Und mit all dem, was mich beschäftigt, ich stehe dir in der Praxis gar nicht zur Verfügung. Und das Dritte ist, bin ich auch immer Lernender, lernbereit? Bin ich bereit, meinem Herrn und Meister zu hören, in seinem Wort zu lesen, mit ihm zu kommunizieren, lernbereit zu sein? Also, bist du fett? Beantworte dir die Frage selbst. aber wenn du fett bist, dann bist du auch ein guter Nachfolger des Königs. Wir beten im Vaterunser auch als Diener, dein Wille geschehe. An dieser Stelle muss ich sagen, hat Gott mir vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, einen Bibelvers geschenkt, der ist der Leitvers meines Lebens geworden, Markus 10, Vers 45. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und da ist in mir der Wunsch herangereift, ich möchte mich nicht bedienen lassen. Ich möchte in meinem Leben Gott dienen, sein Diener sein, damit sein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte dienen in der Gemeindeleitung, als Pastor, in der Familie, meiner Frau, meinen Kindern. Ich möchte ein Diener sein und nicht einer, der für sich irgendwelche Dinge einfordert, irgendwelche Vorrechte, irgendwelche Dinge, die uns groß machen, irgendwelche Machtansprüche. Bist du ein Diener, dann darfst du beten, dein Wille geschehe. Ich bin dein Diener. Ich möchte deinen Willen ganz konkret umsetzen auf dieser Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und was Gott möchte, was im Gottes Wille ist, das können wir wunderbar in der Bibel nachlesen. Lest in der Bibel, ihr werdet oft lesen, was Gott will. Und das steht dort schwarz auf weiß geschrieben. Unter anderem möchte er, dass alle Menschen gerettet werden. Das habe ich schon gesagt. Wie beten wir? Wir beten auch als Bedürftige. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ihr Lieben, wer würde von euch, ganz ehrlich gesagt, es gibt bestimmt jemand, einer hier im Saal, der auf die Idee kommen würde, morgens um das tägliche Brot zu bitten. Natürlich geht es auch noch um viele andere Dinge, die wir essen und trinken können und die Gott uns schenkt. Aber kaum jemand von uns wird auf die Idee kommen, morgens zu beten, gib mir heute mein täglich Brot, weil wir im Überfluss leben, das wissen wir. Wir kommen zu Gott im Vater unser und uns wird deutlich, wir sind und bleiben Bedürftige. Alles, was du heute isst und trinkst, bekommst du von Gott geschenkt. Alles. Wenn Gott dir etwas nicht mehr schenken will, dann kriegst du eine Krankheit, dass du keinen Appetit mehr hast oder du stirbst oder die Ressourcen verlieren oder Kriege, Naturkatastrophen nehmen dir deine Existenzgrundlage weg. Du bist ein beschenkter Mensch, aber sei dir bewusst, dass du auch ein bedürftiger Mensch bist. Nichts ist selbstverständlich. Ihr Lieben, wir sind vollständig abhängig von unserem Gott. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Jeden Tag, jeder Bissen, den du nimmst, jedes Getränk, das du trinkst und alles, was wir sonst geschenkt bekommen, kommt aus der einzig guten Abhängigkeit heraus, in der wir Menschen leben können, abhängig von Gott zu sein. Das ist die einzig gute und wahre Abhängigkeit, von der wir leben dürfen. Sechstens kommen wir zu Gott und beten als Sünder, vergib uns unsere Schuld. Das ist eine der wichtigsten Bitten, weil sie unsere Beziehung regeln. Ich komme als Sünder. Dazu sollte ich Folgendes wissen. Wir bleiben lebenslang begnadigte Sünder. Wir sind nicht mehr Sünder in der Verlorenheit vor Gott, weil der Herr für uns gestorben ist. Aber wir bleiben Sünder, wir werden es auf dieser Welt nie schaffen, vollkommen zu leben. Aber wir sind jetzt schon begnadigt. Was für ein großes Vorrecht. Und unser Vorrecht ist es, lebenslang beten zu dürfen, vergib. Niemals, kein Tag, bis zum letzten Tag deines Lebens wirst du nicht beten brauchen, bitte vergib mir meine Schuld. Wie auch wir vergeben anderen Schuldigern. Jeden Tag brauche ich das. Und wenn mir das bewusst ist, dass ich in dieser Abhängigkeit als Sünder zu Gott trete, dann fällt es mir auch leichter, anderen die Schuld zu vergeben. Mache dir Sorgen um dich, wenn du einen Tag in der vergangenen Woche hattest, in der du nicht gebetet hast, in dem dir nicht bewusst ist, dass du eine Sünde begangen hast, dann mache dir Sorgen. Und mache dir mehr Sorgen um dich, wenn du vielleicht schon eine ganze Woche lang nicht mehr gebetet hast, bitte vergib mir meine Schuld. weil dir nicht bewusst ist, was Sünde in deinem Leben bewirkt und wie sie aussieht und ob sie überhaupt stattgefunden hat. Und gerate in Panik, wenn du mehr als 2 Wochen lang nicht gebetet hast, bitte vergib mir meine Schuld. Gerate in Panik. Dann stimmt nämlich etwas in uns nicht. Und wenn du meinst, du hast 2 Wochen lang oder 1 Woche lang nicht registriert, dass in deinem Leben etwas schiefläuft und dass du ein Sünder bist, dann frag einfach deine Freunde oder deinen Ehepartner, die werden dir das schon erklären. Wir sind Sünder und wir bleiben Sünder. Und wir dürfen Gott sei Dank den Rest unseres Lebens jeden Tag zu Jesus gehen und bitten, bitte vergib mir meine Schuld. Und wir beten auch als Schwache, führe uns nicht in Versuchung. Auch das ist ganz wichtig. Sei dir deiner Schwachheit bewusst, angesichts dessen, dass wir als Menschen immer in der Gefahr leben, durch dieses Leben versucht zu werden oder durch den Teufel. In der Bibel, im 1. Petrusbrief, da lesen wir, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das müssen wir uns mal reinziehen. Seid wachsam, euer Widersacher, der geht umher und es ist der Teufel und wie ein brüllender Löwe. Ich habe einmal im Berliner Zoo im Urlaub, glaube ich war es, abends um 18 Uhr, da war irgendwie, was weiß ich, Dämmerung und Fütterung und dann hat ein Löwe gebrüllt. Es war markerschütternd und es war also eine unglaubliche Lautstärke in diesem Löwen- oder Raubtierhaus. Unglaublich. Und er geht umher und er versucht, dir zu schaden. Er versucht, dich zu verschlingen. Du bist in dieser Welt niemals nur neutral und kannst irgendwie ohne Probleme lesen. Das ist immer noch der Widersacher da, den Jesus am Kreuz besiegt hat. Aber ärgern will er uns. Er sucht immer noch einen Punkt an uns, in dem er uns zerstören will. Und deshalb sollten wir uns etwas lernen von den Erdmännchen. Die kennt ihr alle aus dem Zoo. Die haben immer einen, die anderen, die wuseln da rum und fressen und so. Und einer, das ist der Wächter, der steht immer am obersten Punkt und der guckt, ob da ein Raubvogel kommt. Der erschrickt auch manchmal vor dem Flugzeug und der guckt auch nach unten. Der ist dafür verantwortlich, die anderen zu warnen und dann stößt er einen Pfiff aus und tschopp, sind die alle weg. Das dauert nur 1 Sekunde, sind sehr schnell, die Kleinen. Aber einer muss aufpassen. Und du musst für dein Leben selbst der Wächter sein. Du kannst dich nicht abwechseln mit 30 anderen Erdmännchen, sondern du musst selber aufpassen, wo du bedroht bist, wo du in Gefahr stehst, wo du aufhörst zu beten, wo du nicht mehr in der Bibel liest, wo du die Gemeinde vernachlässigst, wo dich das nicht mehr lockt, in die Gemeinschaft zu gehen. Pass auf, denn der Widersacher geht umher und versucht, uns zu verschlingen. Halte dich an dem, der dich vor diesem Verschlingen schützen kann und wird, und das ist Jesus Christus. Und wir kommen zuletzt als Machtlose zu Gott, wenn wir dieses Gebet sprechen. Machtlose. Erlöse uns von dem Bösen. Also nicht nur bewahre uns, sondern erlöse uns, das können wir nicht selbst. Wir sind da völlig machtlos. Das Böse bleibt in dieser Welt. Das Böse ist da. Und irgendwann brauchen wir diese Erlösung. Er allein hat die Macht, Jesus. Und da steht im Kolosserbrief, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, aus der Gewalt des Bösen befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Kolosserbrief, Kapitel 1. Das heißt, wenden wir uns als völlig Machtlose an Gott und beten wir für diese Welt, erlöse uns von dem Bösen. Mach alles gut. Bewahre du auch mich vor den Angriffen des Feindes. Du bist machtlos, aber er hat alle Macht. Und deswegen wenden wir uns in diesem Gebet an unseren Vater im Himmel und auch an Jesus Christus, seinen Sohn. Ich lade euch herzlich ein, das jetzt umzusetzen. Zu schauen, wo kann ich einmal ganz bewusst als Anbeter, als Nachfolger, als Schwacher, als Machtloser zu Gott gehen und ihm danken dafür, dass ich in dieser Weise vor ihn treten kann. Ich lade dich ein, wir werden jetzt miteinander singen, ihr könnt schon auf die Bühne kommen. Wir werden vier Lieder singen, Lobpreislieder. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt aufstehen, ihr könnt die Hände falten, ihr könnt, mache ich manchmal gerne, Halleluja rufen. Ihr könnt auch so die Hand aufs Herz legen, wenn es darum geht, Nachfolger des Königs zu sein. Und das wird mir bewusst. Dann lege ich meine Hand aufs Herz, wie die Amis das gerne tun, und mache deutlich, ich bin dein Nachfolger. Ich möchte dir nachfolgen, dir, meinem König. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt aufstehen, ihr könnt an diese Station gehen. Jetzt ist ein bisschen Rudel-Rudel. Ihr könnt auf jeden Fall mitsingen und ihr dürft hier zum Bühnenrand kommen. Wir werden hier stehen, ihr dürft mit uns beten. Wir möchten euch gerne segnen. Wir möchten euch, wenn ihr Jesus noch nicht kennt, helfen, eine Beziehung zu Jesus zu bekommen. Mit einem einfachen Gebet. Hier habt ihr die Gelegenheit zu beichten. Ihr habt ja die Gelegenheit, euch segnen zu lassen, dass euer Gebetsleben stärker wird, dass ihr euch mehr einbringen wollt in die Gemeinde, was es auch ist. Vier Lieder, Zeit miteinander vor unserem großen Gott und unserem liebevollen Vater im Himmel anzubeten auf die unterschiedlichste Weise. Amen.